Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Lieber Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Funkmagazin. Das ist die Gemeinschaftssendung von Funkforum. Ich bin Christina Arnold aus dem Studio 5 Kirchen in Ungarn. Ich habe die wichtigsten Themen des Monats für Sie gesammelt. Die Fastenzeit vor Ostern in Maria Radna ist ein Thema in der heutigen Sendung. Der kleine Prinz ist das neueste Bühnenprojekt bei der Deutschen Bühne Ungarn. Am Freitag, dem 26. März um 18 Uhr, wird eine musikalische Passionsvesper mit dem Duo Marmor in der Johanniskirche Hermannstadt vorgestellt. Auch in diesem Jahr wurden Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren gesucht, die daran interessiert sind, Touristen durch die Hermannstädter Stadtpfarrkirche zu führen. Das Deutsche Staatstheater Temeswar präsentiert am Freitag, dem 26. März, ein neues Online-Streaming der Aufführung Geme Habibi. Und Schwung, ein ungarn-deutsches Jugendprojekt auf Facebook, findet Anklang. Auch dazu hören Sie heute mehr. Das sind die Themen vom Funkmagazin im Monat März. Unsere Sendungen, Beiträge über die Deutschen in Mittel- und Osteuropa und Informationen über den Journalistenverein Funkforum finden Sie unter funkforum.net.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Die katholische Kirche feiert am 25. März das Fest Verkündigung des Herrn, bekannt im Volksmund auch als Maria-Verkündigung. Dargestellt ist die Schilderung aus dem Lukas-Evangelium auf dem Hauptaltarbild der päpstlichen Basilika Maria Radna, die diesem Fest geweiht ist. Es geht dabei um den wichtigsten Wallfahrtsort der Banater Schwaben, ein ehemaliges Franziskanerkloster an der Marosch im Verwaltungskreis Arad. Adrian Arderam von Radio Temeswar besuchte in dieser Osterfastenzeit den Gnadenort.
Maria Radna ist der bedeutendste Wallfahrtsort der Katholiken aus dem Banat. Tausende Gläubige kommen hierher, vor allem zu den Marienfeiertagen. Die Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters, deren Vorgängerkapelle vor mehr als 500 Jahren erbaut wurde, beherbergt das Gnadenbild der Gottesmutter Maria. Papst Johannes Paul II. Erhob die Wallfahrtskirche 1992 zum Rang einer päpstlichen Basilika. Die Ikone auf dem Hauptaltar hinter dem Gnadenbild stellt das Fest der Verkündigung des Herrn dar, das als Kirchweihfest in Maria Radna gilt. Pfarrer Andreas Reinholz gibt Auskunft.
Am 25. März feiern wir jedes Jahr die Verkündigung des Herrn. Damit beginnt eigentlich die Menschwerdung Jesu. Wir wissen, der liebe Gott hat im Alten Testament den Stammeltern versprochen, er wird in der Fülle der Zeiten den Erlöser schicken, damit er die Menschheit erlöse. Und damit am 25. März hat diese Geschichte Gottes mit den Menschen begonnen. Damals ist der Gabriel, der Engel, erschienen, der heiligen Maria in Nazareth, in ihrem Elternhaus, und hat sie gefragt, ob sie die Mutter des Erlösers werden möchte. Mit diesem Ja der heiligen Maria hat eigentlich die Erlösung der Menschheit begonnen. Deshalb ist es ein ganz wichtiges Ereignis im Laufe des Jahres und deshalb hier vor allem in Maria Radna, weil wir an diesem Tag die Kirchweihe feiern, dieser Kirche.
Aus Anlass des Kirchweihfestes wurde am Vormittag in Maria Radna ein Festgottesdienst zelebriert. Die päpstliche Basilika ist aber auch während der anstehenden Karwoche den Gläubigen offen. Sondergottesdienste werden gefeiert, sei es für direkte Teilnehmer oder für die online zugeschaltete Gemeinschaft.
Liturgisch feiern wir diese Tage so wie jedes Jahr. Wir beginnen mit dem Palmsonntag, wo wir dann die Palmzweige weihen und den Leuten mitgeben, damit sie sie zu Hause oder auch dann im Friedhof zu den Gräbern tragen können. Und dann die wichtigsten drei letzten Tage der Karwoche, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, die werden hier in Maria Radna natürlich separat gefeiert. Wenn auch nicht im großen Umfang, dass große Menschenmengen dabei sind. Aber wir sind froh und dankbar, dass die Menschen kommen und dass sie mit uns zusammen diese Feste feiern wollen. Gründonnerstag beginnt ja am Abend um 7 Uhr der Gottesdienst mit der Abendmahlmesse und anschließend denken wir an das Leiden Jesu auf dem Ölberg, anschließend am Karfreitag ist dann der wichtigste Moment, wo wir dann an das Leiden und an den Tod Jesu denken. Und am Karsamstag am Abend um 7 sind dann verschiedene Zeremonien, die dann als Gipfel, als Höhepunkt die Auferstehung Jesu haben. Am Ostersonntag natürlich, dann ist um 11 Uhr ein feierliches Hochamt, wieder in 3 Sprachen, wo wir dem lieben Gott danken für das Geschenk der Erlösung. Am Ostersonntag, aber auch am Ostermontag, am zweiten Ostertag, ist ein doppelter Feiertag, feiern wir dieses wunderbare, wichtigste Ereignis für die ganze Christenheit.
Hierher pilgern jährlich zu Fuß auch die Gläubigen aus Temeswar. Und diese Wallfahrt wird traditionsgemäß von den Salvatorianern organisiert. Es geht dabei um eine mehrtägige Fußwallfahrt, die die Temeswarer in den benachbarten Verwaltungskreis Arad traditionsgemäß zum Feiertag der Großeltern Jesu, Joachim und Anna, im Monat Juli unternehmen. Pater Martin ist 33 Jahre alt. Bereits als Jugendlicher beschloss der Temeswarer mit bürgerlichem Namen Martin Gall, der Kirche als Mitglied dieses Ordens zu dienen.
Unser Leben ist eigentlich ein Pilgern. Seitdem wir geboren sind und in dem Moment, dass wir sterben, wir pilgern und wir suchen sozusagen. Und Wallfahrt ist auch eine Suche. Wir suchen uns selbst. Wir suchen den Kontakt zu anderen Menschen und wir suchen auch die Begegnung mit Gott. Und Wallfahrt ist dafür ideal sozusagen. Und wir gehen deshalb zu Fuß, weil wir tun etwas für uns selbst, auch für unsere seelische und leibliche Gesundheit. Es ist nicht eine anstrengende Wallfahrt, es sind 68 Kilometer bis dorthin in 3 Tagen, das ist locker gemacht. Aber wir tun das deshalb, wir Salvatorianer am Beginn wurden damit beauftragt, diese Wallfahrt zu organisieren und wir haben das wieder jetzt neu aufgegriffen und wollen das wieder organisieren, intensiver, auch mit geistlichen Impulse, auch mit Gesprächen, mit Lieder, so wie es früher mal war. Am 23. Juli um 12 Uhr treffen wir uns hier in der Kirche und wir werden auf einen neuen Pilgerweg nach Maria Ratna pilgern. Und alle sind herzlich eingeladen. Wer möchte, der kann sich bei mir persönlich, Martin Gall, sich melden. Und wir würden uns freuen, wenn Sie kommen würden und unsere Temeswar sozusagen vertreten würden, dass wir gemeinsam in Maria Ratna ein Dankeschön sagen und Sie bitten, dass Sie uns auch während der Pandemie beschützt und Hilfe gibt.
Mehr über die Präsenz der Salvatorianer vor Ort und ihre Tätigkeiten in der aktuellen Fastenzeit erfahren Sie bei Radio Temeswar am Montag. Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien sowie in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Wer kennt dieses bekannte poetische Märchen nicht? Nun hat sich auch die Deutsche Bühne Ungarn wieder vorgenommen, das Werk erneut in einer neuen Inszenierung auf die Bühne zu bringen. In der Zusammenarbeit mit Regisseur István Szabóka wird das Märchen zu einem neuen Leben erweckt. Bei der Generalprobe in Szekszárd waren wir mit dabei. Nach der Probe sprach Melita Hengel mit der beauftragten Intendantin der Deutschen Bühne Ungarn, Monika Ambach.
Jetzt hatten wir die erste interne Premiere an der Deutschen Bühne Ungarn erleben können, aber die Arbeit hat für Sie schon vor Monaten als stellvertretende Intendantin begonnen. Wie verliefen diese Monate?
Es waren sehr interessante Monate. Also es ist schon eine aufregende Sache, hier an der DBU arbeiten zu dürfen. Und es sind hervorragende Leute da, von denen man sehr viel lernen kann. Natürlich ist das zurzeit eine sehr schwierige Situation, da das Theater eigentlich geschlossen ist. Und deswegen mussten wir immer wieder neu planen. Also der Plan war ursprünglich, dass ich schon fast gleich nach dem Beginn mit einer sozusagen Premiere anfange. Aber dann hat sich das herausgestellt, dass wir nicht spielen dürfen. schaffen und dann müssen wir alles umprogrammieren und jetzt endlich haben wir diesen schönen Tag erleben dürfen, dass wir den kleinen Prinzen als Generalprobe unseren Kollegen zeigen durften. Also es ist hier eine sehr aufregende Arbeit, was hinter den Kulissen läuft, obwohl nach außen wenig zu sehen ist, aber wir bereiten uns schon darauf vor, dass wir dem Publikum vieles bieten können. Aber mittlerweile haben wir auch schon einige Online-Programme angeboten, also zur Adventszeit, zu Valentinstag und so weiter. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir den Kontakt zu unseren Zuschauern nicht verlieren.
Wie verlief diese Umstellung vom normalen Spielen auf den digitalen Bereich? Haben sich da auch die Schauspieler mit eingebracht und neue Ideen hinzugeworfen?
Natürlich, alle müssen sich einbringen, ihre Ideen einbringen und da ist wirklich auch Teamarbeit gefordert auf einer anderen Weise. Also wir denken jetzt nicht nur danach, wie es auf der Bühne aussehen könnte, sondern wie es im Internet ausschauen könnte und das ist schon ein Unterschied. Aber ich glaube, hier sind sehr viele kreative Leute, die sehr viele neue Sachen reinbringen können. Wir haben ein neues Angebot in unserem Repertoire sozusagen, dass Schulen unser Theater sozusagen im Internet buchen kann und die Schüler können auswählen, mit wem sie sich unterhalten möchten, also mit Schauspielern, mit Technikern und es gibt also dieses Programm auf ein Wort mit und dann gibt es ein Zoom-Konferenzgespräch und die Schüler und Schülerinnen können alles über das Theaterleben erfahren. Also das ist ein wichtiges Projekt, wo wir live sozusagen in die Klasse geschaltet werden.
Wenn das gut anläuft, plant man vielleicht auch, das dann in der Präsenz zu machen. Also, dass die Schauspieler, wenn sie gefragt werden, vielleicht auch im Nachhinein an die Schulen gehen und Fragen beantworten.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass die Schüler hautnah eigentlich auch die Theaterleute erleben, nicht nur auf der Bühne. Also das kann sie eigentlich dazu auch motivieren, dass sie vielleicht mehr und lieber ins Theater kommen und sich noch mehr für Kunst und Kultur interessieren. Ich glaube, es ist sehr wichtig und ich glaube, es ist auch eine gute Rückmeldung auch für unsere Schauspieler, wenn sie direkt mit den Zuschauern sprechen können.
Für Sie selbst als stellvertretende Intendantin ist das jetzt die erste Premiere, Der kleine Prinz. Warum gerade dieses Stück?
Das Stück war fest ins Repertoire, also für ins Spielplan eingeplant worden und eigentlich ist jetzt der Moment gekommen, wo wir endlich bühnenreif waren.
Und Sie haben erwähnt, dass man beim Regisseur einen Personenwechsel hatte, aber die Arbeit verlief mit einem Regisseur, den man schon gekannt hat. War das auch jetzt so, also dass er sich gefreut hat und dass die Arbeit dann schnell begonnen hat?
Ja, der Plan war ursprünglich, dass wir im Dezember beginnen und Peter Tömeri hätte dieses Stück machen sollen. Leider musste er absagen. Ja, in der jetzigen Zeit ist es nicht einfach, dass man sicher gehen kann, dass das Team dasselbe bleibt. Aber er hat dann den Regisseur empfohlen und István Szabóka ist gerne gekommen. Er kennt ja die Bühne und hat hier schon zweimal Regie geführt. Zwei Schimmelpfennig-Stücke hat man schon von ihm sehen können. Und also er kam sozusagen in einen bekannten Umfeld und zu bekannten Leuten und ich glaube, er hat eine sehr, sehr, sehr interessante Angehensweise gehabt und ich denke, dieses Stück, also der kleine Prinz, wie er das gemacht hat, das ist eine ganz neue Blickwinkel, woraus dieses Stück jetzt gezeigt wird und die Inhalte gezeigt werden und sehr zeitgemäß und ich glaube, das wird auch die Jugendlichen auch und auch die Erwachsenen sehr ansprechen. Ich muss auch erwähnen, also eigentlich ist der kleine Prinz ein Stück, was man immer wieder aus dem Kasten holen soll und auf die Bühne bringen soll, weil es soll gesehen werden von den einzelnen Generationen. Es hat so viele Inhalte, so viele Nachrichten, Botschaften, weswegen ich glaube, es ist immer wieder, auch als Erwachsenes, immer wieder neu zu sehen. Auch wenn wir die Geschichte der deutschen Bühne anschauen, auch der kleine Prinz ist hier nichts Neues an sich. Also es gab schon zwei Aufführungen davon in den vorangegangenen Jahrzehnten. Also das ist jetzt wieder mal der kleine Prinz, aber mal ganz anders.
Für Sie selbst ist es eine doppelte Aufgabe am Zentrum und auch an der deutschen Bühne, eins in Budapest, eins in Szekszárd. Konnten Sie auch während der Vorbereitung hier sein oder haben Sie das jetzt so als Finale gesehen?
Ich komme regelmäßig nach Szekszárd, also ich habe die Arbeiten mitverfolgen können. Erstmal ja auch per Zoom oder auch telefonisch wurde ich immer wieder benachrichtigt, wie es läuft und wurden Fragen gestellt. Und ich war natürlich auch schon also davor bei einer Vorführung dabei, oder das heißt bei den Proben. Und ich bin fasziniert davon, wie sich das Stück entwickelte und was wir heute in der Generalprobe davon sehen konnten. Also ich glaube, das Zauber vom Theater, das ist wirklich was ganz Besonderes und das haben wir heute heute hier. Leider nur mit den Kollegen, aber immerhin mit den Kollegen ja, vom Zuschauer oder vom Publikumsraum erleben können. Und ich bin auch also allen Mitwirkenden, auch der Technik und allen sehr, sehr dankbar, weil in dieser schwierigen Zeit, das war wirklich eine harte und eine wirklich sehr starke und gute Teamarbeit.
Das Ensemble der Deutschen Bühne Ungarn erwartet das Publikum nach der Pandemie mit der Geschichte der Kleine Prinz, aus der Sie nun einen kleinen Auszug hören können.
12 und 3 sind 15.
Guten Tag, guten Tag!
15 und 7 sind 22.
22 und 6 sind 28, keine Zeit.
25 und 6 sind 31.
Das macht also 501.622.731.
500 Millionen wovon?
Millionen wovon? Ich weiß nicht mehr, ich habe so viel Arbeit. Ich sagte also, 5 und 7 sind 12, 12 und 3 sind 5.
500 Millionen wovon?
In den ganzen 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten wohne, bin ich 3-mal gestört worden. Das erste Mal war es ein Maikäfer, der von weiß Gott woher runtergefallen ist und einen schrecklichen Lärm machte, sodass ich in einer Rechnung 4 Fehler gemacht habe. Zweite Mal war es ein Anfall von Rückenschmerzen. Ich habe einen Mangel an Bewegung, ich habe nämlich keine Zeit herumzuwurmeln. Ich bin eine ernsthafte Frau. Das ist jetzt das dritte Mal. Ich sagte also, 501 Millionen.
Millionen wovon?
Von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht.
Fliegen?
Aber nein! Diese kleinen, goldenen Dinger, die manche zum Träumen brauchen.
Ach, Sterne!
Ja, Sterne!
Und was machen Sie mit 500 Millionen Sterne?
Ich besitze sie.
Sie besitzen die Sterne?
Ja.
Wie kann man Sterne besitzen?
Wem gehören sie?
Ich weiß nicht. Niemandem.
Eben. Sie gehören mir, weil ich als Erste daran gedacht habe, deshalb besitze ich sie.
Und was haben Sie davon, Sterne zu besitzen?
Es macht mich reich.
Und was haben Sie vom Reichsein?
Ich kann noch mehr Sterne kaufen, wenn jemand noch welche findet.
Und was machen Sie damit?
Ich zähle sie und dann zähle ich sie wieder. Ich verwalte sie.
12, 13, 15. Ich besitze nur eine einzige Rose, die ich jeden Tag gieße. Und ich besitze auch 3 Vulkane, die ich fege. Und ich kehre auch den Erloschenen. Man kann ja nie wissen. Das ist gut für meine Vulkane und gut für meine Rose, dass ich sie besitze. Aber Sie, was tun Sie für Ihre Sterne?
Was?
Was tun Sie für Ihre Sterne?
Ja.
Die Sendungen von Treffpunkt am Vormittag aus 5 Kirchen sind täglich zwischen 10 und 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Mittelwelle 873 und 1188 zu hören oder im Internet unter www.mediaclick.hu zu finden. Am Freitag, dem 26. März um 18 Uhr, wird eine musikalische Passionsvesper mit dem Duo Marmor in der Johanniskirche Hermannstadt vorgestellt. Ist es so, dass Leiden für den Menschen immer zur Versuchung werden? Was nützt es, bei all den Katastrophen in der Welt fromm zu sein? Lässt sich Gott von einem Menschen herausfordern? Woher kommt das Böse und warum hört es nie auf? Solche Fragen erwachen immer wieder im Menschen, auch wenn sie zuversichtlich auf die österliche Erlösung warten. Eine Woche vor Karfreitag lädt die Hermannstädter Kirchengemeinde zu Musik und Gedanken über einen alttestamentlichen Leidenden ein. Hiob bringt eine wahnsinnige Geschichte und tiefsinnige Botschaften mit sich. Duo Marmor, das Musikehepaar Teresa und Maximilian Breisch, neuerdings in Heltau, lässt zu ihren Gedanken über das Leid des Menschen und über die Herausforderung Gottes ausschließlich jüdische Musik verschiedenster Prägung an Klarinette und Fagott erklingen. Ob spätmittelalterliche Volksweisen, barocker Psalmgesang, romantische Miniaturstückchen oder bizarre Klezmer-Collage, jüdische Musik kann fröhlich erscheinen und in Wirklichkeit tief tragisch sein und sie wirkt fast immer wie ein Lachen durch Tränen. Imola Makavei von Radio Rumänien Neumarkt erfuhr für sie mehr über diese musikalische Passionsfassbar, die, wie gesagt, am Freitag stattfinden wird, von Duo Marmol, den Musikern Teresa und Max Breisch selbst.
Es geht um Hiob, es wird viel von Hiob zu hören sein. Hiob ist eine Figur des Alten Testaments, unserer Bibel, die durchaus mit Jesus in gewisser Hinsicht verglichen werden kann, obwohl Hiob viel, viel früher entstanden ist als literarische Figur. Er ist der Mensch, der unheimlich viel leidet und das ungerechterweise. Das heißt, er ist nicht schuld an seinem Leid. Und andererseits ist er auch der Mensch, der unglücklich ist und unschuldig ist. Und es stellt sich die Frage, warum lässt Gott das zu? Und das ist eine der schwersten Fragen, die eigentlich die Urfrage der Menschheit ist. Warum gibt es das Böse in der Welt und warum hört es nie auf? Und wir haben uns dieser Frage angenommen, das passt eben sehr gut zur Passionszeit wegen dieser Parallele zu Jesus. Aber wir werden uns durchgängig im Alten Testament aufhalten und wir haben, das ist das Besondere an unserer Andacht, ausschließlich jüdische Musik herausgesucht. Und zwar ganz unterschiedliche jüdische Musik. Da gibt es eine Psalmvertonung, da gibt es barocke Musik, aber auch romantische, wie sie eben gerade gehört wurde vor unserem Interview. Und es gibt auch im Klezmer-Stil geschriebene Musik, die wir alle selbst arrangiert haben für unsere Instrumente, Klarinette und Fagott.
Ja, und wir spielen auch, außer auf den modernen Instrumenten, spielen wir auch auf den historischen Instrumenten, den Vorgängern unserer Instrumente. Das ist bei der Klarinette das Chalumeau und beim Fagott unter anderem das Barockfagott.
Interessant. Und was erwarten Sie mit dieser Musik? Denn es ist ein Passionsvesper. Über die Botschaft, wie gesagt, Hiobs. Was können Sie sagen?
Wir machen dieses jetzt in dieser Zeit. Sie wissen alle, die Zahlen steigen, Konzerte sind auch nicht erlaubt und so weiter. Wir machen eine Andacht in der Kirche. Warum? Weil wir denken, das ist das Allernötigste, was Menschen eigentlich gerade brauchen, auch zu dieser Zeit. Und diese Frage haben wir zwar nicht wegen der aktuellen Situation gewählt, aber sie passt auch sehr gut. Was ist mit dem Leid und wie geht man damit um? Also wir erwarten davon, dass wir, oder wir hoffen es, sagen wir so, dass wir den Leuten ein schönes Erlebnis und trotzdem ein tiefgründiges Erlebnis mit auf den Weg geben können. Wenn sie denn kommen in die Johanneskirche in Hermannstadt und sich diesen Gottesdienst, dieser Andacht, ja, daran teilnehmen, dass sie wirklich mal vergessen die Alltagssorgen und sich mit den Fragen, die die Menschheit schon immer hat, beschäftigen. Das sind zwar schwere Fragen, aber es sind auch schöne Fragen und sie geben irgendwie Sinn dem Leben und dem Leben, dass man eben leben muss, solange man es hat und den Moment auch auskosten muss, den man hat. Da nützt es nichts, sich zu drücken vor den bedrohlichen Fragen, aber man muss auch nicht vor ihnen völlig in die Knie gehen und verzweifeln. Das ist, was wir uns erwarten, mit dieser Andacht auszudrücken. es kommt Musik, die einem wirklich an die Seele geht. Oder wie gesagt, wir spielen hauptsächlich jüdische Musik. Da gibt es ein schönes Zitat von Schostakowitsch dazu. Jüdische Musik ist immer wie ein Lächeln unter Tränen. Und das ist etwas, was wir spüren, was die Menschen in der heutigen Zeit ganz besonders brauchen. Und darum hoffen wir, dass auch einige Zuhörer kommen in die Johanneskirche.
Das klingt sehr schön.
Meine persönliche Erwartung ist eben auch, dass Leute, die kommen, sich darauf einlassen können, dass jetzt eine ganz besondere Stunde anfängt, dass sie mit diesen vielen neuen Gedanken und Anregungen nach Hause gehen können. Und ja, währenddessen es einfach nur genießen, dass die Musik und unsere Gedanken und die Texte, die wir vorlesen, so ineinander greift, dass das eine das andere unterstützt. Also wir haben die Musikstücke so gewählt, dass sie von der Stimmung und vom Ausdruck und von dem Charakter zu der jeweiligen Textstelle und zu den Gedanken passen und dass es sich gegenseitig gut ergänzt. Ja. Das wünsche ich unserem Publikum, dass sie mit guten Gefühlen und vielen neuen Gedanken nach Hause gehen können.
Das klingt super gut. Und auch wenn sie Tränen haben, lächeln sollten, nicht?
Genau, ja. Weswegen wir es in der Kirche machen und wir haben uns auch dagegen geweigert, das online anzubieten. Es ist unserer Erfahrung nach wirklich so, dass es ganz wichtig ist, gerade jetzt sich auch mal zu treffen und die Atmosphäre zu erleben, die in so einem Kirchenraum dann entstehen kann. Es könnte auch ein anderer Raum sein. Aber es ist uns ganz wichtig, wir bieten das absichtlich nicht im Internet an, wie zurzeit vieles angeboten wird, weil wir einfach glauben, es ist nicht dasselbe und es wäre entmutigend auch für uns zu wissen, da sitzen Leute hinter digitaler, elektronischer Vermittlung und kriegen quasi nur ein Viertel von dem mit, was da eigentlich passiert. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, es ist aber, denke ich wirklich so, nehmen Sie es mir nicht übel, auch mit dem Radio. Es ist eine sehr große Chance, die Medien, die wir haben, aber es ist dadurch noch viel wertvoller, wenn man etwas mal richtig live erleben kann. Deswegen auch die Ermutigung in der Johanneskirche, wo ziemlich viel Platz ist, sich zu trauen, dort auch Platz zu nehmen, auf Abstand und mit Sicherheitsvorkehrungen, aber in der Hoffnung eben, wie ich es auch vorhin gesagt habe, das Leben, das wir haben, möglichst gut zu nutzen. Und das sind solche Momente, die dazu, denke ich, beitragen können.
Sie haben das super gut gesagt. Ich verehre Sie für diese Worte, die Sie gesagt haben, den Online-Sachen. Auch unser Gespräch jetzt hier per Telefon ist so unpersönlich und das haben Sie sehr gut gesagt. Es ist Zeit, so Sicht zu Sicht zu sein und das live erleben. Ich wünsche,
ja, das wünschen wir uns.
Ja, Frau Teresa, Herr Max, machen Sie es gut und danke. Viel Erfolg bei der Aufführung Ihrer sehr schönen Passionsvesper in der Johanneskirche in Hermannstadt.
Dankeschön.
Sie hörten Aufnahmen mit Duo Marmor, mit Klarinette und Fagott von Teresa und Max Breisch. Hermannstadt gehört zu den schönsten und meistbesuchten Städten Rumäniens. Die Stadt begeistert mit ihrer mittelalterlichen Architektur sowie interessanten Museen. Besonders sehenswert sind hierbei der Hermannstädter Ratsturm, die Dreifaltigkeitskathedrale, das Bruckenthal-Palais, aber auch die Hermannstädter Stadtpfarrkirche, die kurz vor dem Abschluss der Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten steht. Für die Zeit nach Corona bietet Hermannstadt der evangelischen Kirchengemeinde nach langer Unterbrechung wieder Platz für Gottesdienste in ihrer großen Stadtpfarrkirche und deren Besuchern ein kulturhistorisches Highlight ersten Ranges. Deshalb werden auch in diesem Jahr Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren gesucht, die daran interessiert sind, Touristen durch die Hermannstädter Stadtpfarrkirche zu führen. Schüler, die eine oder mehrere Fremdsprachen beherrschen, können sich bei einem kostenlosen Vorbereitungskurs anmelden. Monika Strava von Radio Bukarest sprach mit Franziska Fiedler, der Jugendreferentin der Evangelischen Kirchen Gemeinde AB in Hermannstadt über diesen Kurs.
Frau Fiedler, die Hermannstädter Stadtpfarrkirche öffnet bald ihre Tore für die Gemeindeglieder, aber auch für Besucher von nah und fern. Soweit es die Pandemielage ermöglicht, möchte man auch in dieser Saison Gäste willkommen heißen und Kirchenführungen anbieten. Dazu setzt man auf Jugendliche, die im Sommer Touristen durch die renovierte Kirche führen sollen. Ab wann startet der Kirchenführerkurs in Hermannstadt und von wem wird er organisiert?
Unser Kirchenführerkurs wird jetzt Ende März starten. Wir sind gerade dabei, interessierte Jugendliche zu finden, die sich einschreiben für den Kurs. Und der Kurs wird ja organisiert von einem Team der Hermannstädter Kirchengemeinde, vor allem von einem angestellten Kirchenführer, der den Jugendlichen das meiste beibringen wird. Und dann haben wir auch immer wieder andere Gäste, die wir einladen, die den Jugendlichen mehr über die Geschichte Siebenbürgens und die Geschichte der Stadt Hermannstadt beibringen.
Wer kann sich dazu anmelden?
Das ist für Schüler der 9. bis 12. Klasse. Wichtig ist, dass sie Deutsch können und Rumänisch natürlich. Und wir freuen uns auch, wenn die Jugendlichen im besten Fall noch eine andere Fremdsprache können. Genau, aber man muss mindestens in der 9. Klasse sein.
Müssen auch andere Voraussetzungen erfüllt werden neben den Sprachkenntnissen?
Neben den Sprachkenntnissen einfach Interesse an der Geschichte Hermannstadts, an der Geschichte Siebenbürgens und Rumäniens. Das setzen wir voraus.
Welche Schwerpunkte hat der Kurs und wie soll er konkret durchgeführt werden?
Also wir machen theoretische Einheiten über die Geschichte Siebenbürgens, den Aufbau der Kirche, dann auch, wie führe ich Touristen, wie heiße ich Menschen bekommen, also auch, sagen wir mal, eine Art Sprecherziehung, auch diese Teile. Das heißt, es ist ein ganz buntes Programm, so dass man am Ende nach dem Kurs die Fähigkeiten hat, Touristen durch die Kirche zu führen. Und es ist natürlich sehr, sehr praktisch. Also wir, neben den theoretischen Einheiten, arbeiten wir sehr praktisch. Das heißt, die Jugendlichen führen sich gegenseitig selbst durch die Kirche, um das zu üben.
Gibt es auch eine Abschlussprüfung?
Eine Abschlussprüfung in dem Sinne, nein, haben wir nicht. Aber es gibt für die Teilnehmer und die dann auch im Sommer mitgemacht haben und Touristen geführt haben, gibt es eine Urkunde, also beziehungsweise ein Zertifikat, auf dem steht, dass sie an dem Kurs teilgenommen haben und eben mitgemacht haben.
Wann ist der Bewerbungsschluss?
Am 22. März. Es ist jetzt in dem Sinne keine Bewerbung, es ist einfach, dass man eine E-Mail an mich schickt im besten Fall oder mich anruft und sein Interesse mitteilt und dann gibt es weitere Informationen über das erste Treffen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Jugendliche Freiwilligenarbeit in der Kirche leisten. Wie hat sich in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit gestaltet?
Also wir hatten vor 2 Jahren schon mal dieses Programm angeboten und das war dann so, dass die Jugendlichen sich in den Sommermonaten verteilt haben. Das heißt, wer wann Zeit hat. Natürlich fahren die Jugendlichen auch in Urlaub und so weiter, so wie das vor Covid-Zeiten war, dass man noch weggefahren ist. Ja, dann hat man sich eingetragen, wann man eben Zeit hat, um die Führungen zu machen. Im besten Fall auch immer im Team, das heißt mit einer anderen Kollegin. Wir hatten damals eine kleine Gruppe und wir werden wahrscheinlich auch jetzt wieder eher eine kleine Gruppe sein, sodass man immer mindestens zu zweit auch ist, also dass die Jugendlichen zu zweit sind. Dann ist natürlich noch mindestens ein angestellter Hauptamtlicher auch immer dabei.
Wie war das Feedback der Touristen?
Ja, also ich habe das jetzt weniger mitbekommen. Ich habe eher das mitbekommen, was die Jugendlichen erzählt haben oder was ich beobachtet habe. Aber ja, insgesamt gut. Vor allem, denke ich, war es gerade für jüngere Touristen auch interessant, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen. Da kamen dann auch neben den Fragen zur Kirche und allen eben auch Fragen zum Leben in Rumänien. Wie ist es, hier als junger Mensch zu leben, an einer Schule in Rumänien zu sein und so. Also das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man Schüler hat, die das machen. Die können auch viel ja aus ihrem Leben den Touristen berichten, was das Bildungswesen in Rumänien und so weiter angeht. Also ich denke, das kommt schon gut an, dass man ja mit jungen Menschen in Kontakt kommt aus dem Land.
Dann wünschen wir Ihnen viele Bewerber und hoffentlich einen schönen Sommer und dass die Pandemie uns nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht.
Ja, vielen Dank. Das hoffen wir auch und ja, ebenfalls alles Gute.
Sie hörten einen Beitrag von Monika Strava von Radio Bukarest. Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als deutscher Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis Samstag zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarester Zeit auf mehreren Mittelwellefrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro. Das Deutsche Staatstheater Temeswar präsentiert am Freitag, dem 26. März, ein neues Online-Streaming der Aufführung Geme Habibi. Es geht dabei um eine Performance, die das Spiel der Darsteller mit Slam-Poetry bzw. Rezitation, Boxen, Rap und Schlagzeug kombiniert. Geme Habibi wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres im Deutschen Staatstheater Temeswar anlässlich der ersten Zusammenarbeit der deutschen Bühne mit dem österreichischen Kulturforum Bukarest ausgetragen und feierte seine Online-Premiere im Februar auf der Webseite des Kulturforums. Die aktuelle Aufführung ist auf der Facebook-Seite des Deutschen Staatstheaters Temeswar am Freitag in deutscher Sprache mit rumänischen Untertiteln zwischen 9 und 21 Uhr zugänglich. Das Projekt findet im Rahmen des Programms Performing Austria des österreichischen Kulturforums Bukarest statt. Über den Verlauf der künstlerischen Zusammenarbeit sprach mit Robert Prosser, dem Autor der Performance, Daniel Spataru von Radio Temeswar.
Die Koproduktion Geme Habibi wurde von dem Schriftsteller und Performer Robert Prosser zusammen mit dem Schlagzeuger Lanz Dicker für junge Menschen und Erwachsene im Allgemeinen geschaffen, die isoliert sind und mit dem Gefühl leben, dass die sozialen Beziehungen in einer zeitgenössischen multikulturellen Stadt außer Kontrolle geraten sind.
Die Idee war, nachdem es hat sehr viel mit Boxen zu tun, also das bildet so den Rahmen dafür. Ein Boxkampf und die Boxszene. Also da werden da verschiedenste Dinge verhandelt. Es hat sehr viel mit Flüchtlingskrise 2015 zu tun. Und so als Katalysator oder Vehikel dient aber die Boxszene. Und nachdem im Boxen der Rhythmus sehr wichtig ist, also so von den Schlägen oder im Training, der Atem und auch wie man sich bewegt, das ist alles extrem durchrhythmisiert. Und deswegen eignet sich eigentlich das Schlagzeug sehr dafür, so als musikalische Begleitung. Und das als Verbindung von Text, Sprache und Musik. Und ja, so ist eigentlich diese Zweier-Performance entstanden von Lan und mir. Und dann gab es dankenswerterweise das Angebot über das österreichische Kulturforum in Bukarest, das in Demisch war, aufzuführen. Und da war die Idee, ins Deutsche Staatstheater zu gehen damit. Und die Leute vom Deutschen Staatstheater sind uns sehr, sehr entgegengekommen und genau hatten dann auch die Idee, Schauspieler zur Verfügung zu stellen. Also, dass wir kommen und dann das gemeinsame Arbeiten. Also Lan und ich sind mit unserem Stück gekommen, also mit dem Duo, Schlagzeug und Text und der Rezitation. Und dann, ja, gemeinsam mit den Leuten vom Theater, also mit den Technikern und mit den beiden Schauspielern, Richard Chladik und Olga Türek, konnten wir das dann neu entwickeln. Also man muss sich das so vorstellen, also es war, glaube ich, auch für die beiden so ein Sprung ins kalte Wasser. Also sie haben uns kennengelernt, dann kurz erklärt, okay, um was es geht, ein bisschen vorgespielt und dann haben wir so, okay, gut, probieren wir daraus etwas zu machen. oder sein gemeinsam, dass wir zu viert dann zusammenspielen können. Also ich mag das ja sehr. Es war dann also auch die Improvisation, die dazugehört. Ich finde, das ist etwas sehr Besonderes. Also wenn das auch, man lernt sich kennen und wenn es passt, die Zusammenarbeit, da kann etwas sehr Schönes entstehen. Also ich muss sagen, ich war von den beiden dann sehr beeindruckt, also dass sie so flexibel sind und sich auf das eingelassen haben. Und überhaupt die Leute auch vom Theater, also die Lichttechniker und Tontechniker, die da wirklich sehr spontan gearbeitet haben und wirklich innerhalb kürzester Zeit etwas sehr, ja, ich finde schon etwas, ziemlich etwas Gutes auf die Beine gestellt haben. Also für Dan und mich war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Die Schreie, die Raketen daraus gefeuert. Yalla, yalla, gemma, gemma, yalla, yalla, gemma, gemma, yalla.
Es ist etwas recht Neues, würde ich sagen. Es ist keine Lesung, es ist auch kein Theaterstück. Es ist wirklich etwas sehr, wie soll man sagen, so als Performance, eine sehr eigenwillige Form, vielleicht die Lan und ich da entwickelt haben und dann eben mit Richard und Olga gemeinsam vom Publikum erwarten, die Bereitschaft, sich da einzulassen, auch in diese Sprache, in diesen Rhythmus und dieses Angebot anzunehmen und sich in diese Welt zu machen, auch des Boxens und der Performance.
Aber nichts mehr zu hören und nichts mehr zu spüren, ja, nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören, ja, nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören, ja, nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören, außer dem Rausch.
Das sind so Möglichkeiten, sich auszuleben und sich auszuprobieren und vor allem Möglichkeiten, so ein zu sich selbst zu finden. Sich selbst als Person kennenzulernen und zu wachsen und auch eine eigene Identität zu finden. Meiner Erfahrung nach, also auch aus meiner eigenen Biografie und von den Leuten, mit denen ich so zu tun habe, sei es in der Kunst oder im Boxen, ich würde sagen, dass das schon für viele junge Menschen etwas sehr Wichtiges ist. Diese Art von Bühne auch, die man dort findet. Es ist ein sehr geschützter Raum, auch Kampfsport zum Beispiel. Also eh interessanterweise ist es ein geschützter Raum, nachdem es schon mit Kampf zu tun hat, aber es funktioniert nach Regeln, man ist in diesem Club drinnen. Freundschaften sind ja auch sehr wichtig. Man lernt so wirklich sehr interessante Menschen kennen, auch enge Beziehungen dann. Und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten dann, um ein eigenes Leben zu führen. Ich würde sagen, das auszuprobieren ist etwas sehr, sehr Wichtiges.
Egal, 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 egal. Denn ich schlage und ich schlage und ich schlage, 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 schlage.
Schwung heißt eine Jugendinitiative in Ungarn, wobei Witziges über die Ungarn-Deutschen ins Internet gestellt werden. Dabei machen sich die Jugendlichen auch über Klischees lustig. Emil Koch leitet die Gruppe mit den witzigen Einträgen. Über Schwung haben vielleicht schon viele gelesen und gehört. Das ist eine Initiative von ungarn-deutschen Jugendlichen im Internet. Und wir haben einen der Administratoren gefunden, der bereit wäre, darüber zu sprechen, was eigentlich Schwung ist. Hallo und herzlich willkommen.
Grüß Gott, hallo.
Was ist also Schwung?
Schwung, wie auch der Name sagt, spannend, verständlich Ungarndeutsch. So haben wir den Namen damals entwickelt. Damals haben wir sehr viel überlegt, wie wir uns nennen sollen. Und Schwung an sich, Schwung, heißt natürlich auch, dass wir schwungvoll sind, aber auch Ungarndeutsch. Wir haben uns überlegt, wie man die Jugendlichen, wie man eine größere Gemeinschaft ansprechen kann. Es gibt sehr viele solche Facebook-Seiten und Instagram-Seiten, die verschiedene Sportarten, verschiedene Subkulturen ansprechen. Und wir haben uns gedacht, wieso gibt es da sowas nicht für die Ungarndeutschen? Und so hat sich das schön langsam entwickelt. Und wir sind jetzt derzeit so 7, 8 Personen, die mit verschiedenen Kreisen ehrenamtlich das natürlich machen und mit viel Spaß.
Das ist eine besondere Ansichtsweise oder eine besondere Herangehensweise. Es soll nämlich ein bisschen ironisch, ein bisschen lustig sein. Das ist aber gar nicht so einfach. Also Witze zu entwickeln, das ist sehr schwierig. Wie ereignet sich die Arbeit? Also wie stellt sich dann so ein Post zusammen?
Wir haben seit 2017, als wir angefangen haben, seitdem circa 650 Posts schon auf Facebook gepostet. Und wir haben insgesamt um die 1000 Ideen schon gehabt. Wenn wir eine Idee haben, haben wir ein System, was auf dem Mobiltelefon, Slack nennt sich das, das ist eine Applikation und dort kommunizieren wir, weil die Administratoren sind aus Nordungarn, Südungarn, manche waren und sind auch jetzt im Ausland, studieren da und so können wir immer Kontakt halten. Irgendjemand sagt eine Idee, dann suchen wir ein Bild dazu, entwickeln die Idee ein bisschen weiter, so, weil das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur Spaß machen, sondern auch Werte kommunizieren. was für Werte die Ungarndeutsche hat, mit Ironie, mit ein bisschen Witz, aber natürlich, dass es auch verständlich ist und das ist auch so ein Spiegel für die Ungarndeutschen öfters mal.
Wie sind denn die Rückmeldungen?
Die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Wir waren schon in Veszprém, dort haben wir für die Mittelschüler einen Workshop gehalten. Wir kamen schon in Diplomarbeiten vor. Wir haben am Anfang sehr, sehr viele positive Rückmeldungen gehabt, dass das eine super Initiative ist und das schon länger gemacht werden musste. Und es ist absolut positiv. Manche Posts sind natürlich, die zu ironisch sind für manche und nicht verständlich ist. Da bekommen wir auch natürlich negative Feedbacks. Aber wenn man Witze macht, dann kommt das natürlich vor.
Wer ist denn genau die Zielgruppe?
Wie wir festgestellt haben, die Zielgruppe war anfangs die Jugendliche natürlich. Aber wie wir jetzt auch festgestellt haben, ist auch die ältere Generation sehr, sehr aktiv. Bei Schwung auf Facebook, aber die hauptsächliche Zielgruppe, würde ich jetzt sagen, sind die Jugendlichen und die Ungarndeutschen natürlich. Also die ganze Gemeinschaft der Ungarndeutschen. Wir versuchen auch mit dem Post verschiedene Ortschaften, Gemeinden, verschiedene Tanzgruppen, verschiedene auch Tanzgruppen oder Blaskapellen ins Visier zu nehmen, natürlich mit Spaß.
Ist Facebook die einzige Plattform, wo das erscheint?
Derzeit haben wir auch auf Instagram. Seit circa einem Jahr haben wir mit Instagram auch angefangen. Da posten wir auch unsere Posts. Da ist es schwieriger natürlich, das mitzuverfolgen, wie groß die Erreichbarkeit von unseren Posts ist. Auf Facebook ist das natürlich viel, viel einfacher. Tag für Tag, jeden Tag posten wir ein Bild oder ein Video, jeden Tag so circa um 18 Uhr. Und Mitte der Woche natürlich, also fünfmal in der Woche posten wir. Und die Erreichbarkeit ist sehr, sehr gut, über 3000 durchschnittlich.
Welche Entwicklung sieht man da?
Also innerhalb der Gruppe sieht man eine Entwicklung, dass viele, mehrere von den Administratoren und von den Ideengebern arbeiten gegangen sind, Familie etc. Da kamen neue hinzu. Also innerhalb der Gruppe ist die Arbeit abwechslungsreich, sehr, sehr abwechslungsreich. Aber wir versuchen, die Schiene immer zu halten. Wir sehen immer, was für Posts sehr, sehr beliebt sind. Und diese versuchen wir dann weiterzuentwickeln und eventuell andere Posts daraus zu machen. Aber natürlich, wie schon gesagt, immer mit dem Hintergrund, dass da was Ungarndeutsches dahinter ist und wir auch Werte kommunizieren.
Was kommt denn besser an? Die Selbstironie oder die Heraushebung der positiven Eigenschaften?
Alle beide. Es hängt davon ab, mit welchem Hintergrund, mit welchem Bild wir das machen. Sehr angefragt sind diese Posts, die mit der Sprache, mit der Mischsprache zusammenhängen, wo Ungarisch und Deutsch auf einmal in der Sprache, Schwäbisch und Ungarisch auf einmal in der Sprache vorkommt zum Beispiel, aber auch die Spitznamen, auch die mit den Tanzgruppen, wenn wir bezüglich Tänzen ein paar witzige Posts machen, die kommen auch sehr, sehr gut an. Und auch die Videos, zum Beispiel haben wir Omanushi entwickelt, das hat unsere Grafikerin gemacht, Omanushi, und die ist auch sehr, sehr beliebt.
Funkmagazin meldet sich das nächste Mal wieder in der letzten Aprilwoche. Am Mikrofon hörten Sie Christina Arnold. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.